Guten Nachmittag, liebe mitbewusste Wesen, hier und auf den Devices. Ich bin sehr froh und sehr geehrt, dass ich diese Präsentation heute geben darf. Wie ich gerade vorgestellt wurde, es ist der sechste in einer Talk-Serie, die hier auf dieser Konferenz geboren wurden. Eine Serie über KI-Philosophie. Und eigentlich geht es nur um die Frage, wie wir den Unterschied zwischen Menschen und Maschinen schließen können und uns selbst besser verstehen können. Die große Frage ist, kann KI tatsächlich Bewusstsein entwickeln? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal beantworten, was Bewusstsein überhaupt ist. Und die Frage beantworten, ob die aktuelle KI bereits bewusst ist in irgendeiner Definition und ob wir unsere Art des Bewusstseins künstlich herstellen könnten. Und wenn wir das tun könnten, wie könnten wir mit solchen Wesen koexistieren? Dieser Talk geht nicht über bestehende Forschung oder bestehende Ideen, sondern es geht um philosophische Fragen, über Metaphysik und Metametaphysik, wie wir übersetzen können zwischen der Metaphysik der verschiedenen Ansätze. Wir müssen über die Philosophie der KI sprechen, Berechnungen der Theorien des Bewusstseins, Ethik, Metaethik, Realität, persönliche Identität und Transzendenz und die Epistemologie, die Frage, wie wir etwas wissen können und was Wissen ist und was definiert, ob etwas wahr ist. Wenn wir in die bestehende Forschung gucken, die Kognitionswissenschaften, die geben uns nicht viele Antworten. Psychologie macht keine Systemtheorien. Neurowissenschaft fokussiert sich nur auf einen einzigen Zelltyp und die KI-Forschung geht nur um statistische Algorithmen und Philosophie hat den Anschluss ungefähr in den 20ern verloren. Was ist die Story? Man könnte sagen, es beginnt mit Leibniz. Leibniz hatte die Idee, dass man Gedanken in Zahlen übersetzen kann und Debatten über Berechnung lösen kann. Und Julien Lemaître hatte die Idee, dass Menschen Maschinen verstehen können und dass wir wie verschiedene Federn sind, die in verschiedene Richtungen gehen. Und er hat ein Buch geschrieben darüber, Lange Maschinen. Gottlieb Frege hatte die Idee mit der Formelsprache für das Denken. Und Tusky hat die Logik formalisiert. Wittgenstein hatte die Idee, Englisch zu übersetzen in etwas wie eine Programmiersprache für die Philosophie, die was ermöglicht, Sachen zu schreiben, die entweder wahr oder falsch sind. Und Minsky hat das Projekt gestartet, das systematisch auf Maschinen und Computern umzusetzen und startete damit die künstliche Intelligenz. Die Idee, ein skalierbares Bewusstsein zu bauen, einen skalierbaren Verstand zu bauen und die Sphäre der Ideen des Himmels zu erobern, ist ein sehr altes Projekt. Individuell können wir es nicht lösen, weil einzelne Menschen sind nicht so intelligent. Wir haben eine tausendjährige ungebrochene intellektuelle Tradition in verschiedenen Sprachen, um zu verstehen, was Denken ist. Aber wir als Zivilisation laufen an die Grenze der natürlichen Sprache. Das heißt, das Projekt des Babylonischen Turms zerbricht. Manchmal lässt uns Gott wissen, dass wir einfach nochmal mit einer neuen Codebasis anfangen müssen. Wir brauchen einige nützliche Begriffe. Existenz kann man am besten verstehen als implementiert sein. Etwas, das implementiert ist, existiert. Etwas, was nicht implementiert ist, existiert nicht. Und etwas, was implementiert werden könnte, existiert potenziell. Ein Operator ist eine Übergangsfunktion zwischen Zuständen, die implementiert werden kann. Eine Repräsentation benutzt Zustände und Operatoren und ist ausgedrückt in Sprache und kann verwendet werden, um Modelle zu machen. Dynamische Zustände und Begrenzungen. Beispiele für Sprachen sind formale Sprache, zum Beispiel Mathematik. Die sind so streng definiert, dass sie Aussagen einfach evaluieren lassen. Programmierungssprachen müssen ausführbar sein und können keine Widersprüche haben. Damit können wir Sachen von unten nach oben bauen. Die Sprache der Gedanken, also Verstandessprache, ist konstruktiv, intuitiv ausführbar, kann paralysiert werden, aber sie ist auch ein bisschen noisy. Unsere natürliche Sprache ist nicht sehr anders als diese Verstandessprache. Sie wird zwischen Sprechern verwendet, sie ist linear, kann runtergebrochen werden in Symbole und mit einem kleinen Stack geparst, gelesen werden. Und es ist nicht nur konstruktiv. Man kann Dinge konstruieren, aber eigentlich baut man nur Dinge, die man schon aus der Verstandessprache kennt. Es gibt eine Reihe sehr interessanter Erkenntnisse im 20. Jahrhundert, philosophische Erkenntnisse. Als die Philosophie den Anschluss der Story verloren hat, was meine ich damit? Das erste ist, mathematische Semantik ersetzen mit Berechenbarkeit. Das passierte zufällig. Kurt Gödel wollte einige Inkonsistenzen in der Mathematik aufweisen. Und die Inkonsistenz ist, ein System kann nichts zeigen, was außerhalb des Systems wird. Gibt es denn einen Emulator, ein Modell eines Computers innerhalb eines Computers? Es gab keinen Computer. Oder damals, also hat er geguckt und hat einige Axiome gefunden, die funktionieren wie ein virtueller Computer. Diese Idee, wie man Mathematik emulieren kann, war eine Metasprache, wo er das Alphabet übersetzt hat. Und das ist etwas, was wir heute noch machen, wenn wir Source Code kompilieren in Bytes. Und er hat arithmetische Operationen definiert und die evaluieren diese logischen Aussagen, um eine Sprache zu definieren innerhalb der Mathematik, die äquivalent für diese mathematische Sprache sein kann und die Sprache ist der Sprache ermöglicht, über sich selbst zu sprechen. Das führt manchmal unter bestimmten Umständen zu Widersprüchen und das ist das Unvollständigkeitsparadigma. Was bedeutet das? Sie sehen es als, man sieht es als eine große Skulptur mit mythischer Macht, aber es ändert nicht viel am Denken der Philosophen. Viele Philosophen denken, dass die Mathematik nicht mächtig genug ist, um die Realität und den Verstand zu beschreiben. Also gibt es einen Vorteil für Leute, die nicht so gut Mathe sprechen, zum Beispiel Philosophen. Aber stattdessen haben wir festgestellt, in manchen Sprachen können wir etwas schreiben, das nicht implementiert werden kann. Und wenn man garantieren möchte, dass implementiert werden kann, braucht man berechenbare Sprachen. Praktische Berechnung, Konrad Zuse, John von Neumann haben physisch realisierbare Automaten entwickelt, die Sprachen repräsentieren, in der Form von Automaten, die uns erlauben, Berechnungen zu bauen, die in der Praxis nützlich sind. Und Claude Shannon mit seiner Informationstheorie und Alexei Ivachniko und andere haben Funktionsannäherungen definiert, die immer noch im Deep Learning heute verwendet werden. Zum Schluss, Church und Turing haben entdeckt, dass alle diese Berechnungssprachen implementiert werden können, dass die alle dieselbe Repräsentationsmacht haben. Das ist die Church-Turing-These. Diese Resultate haben die Repräsentanz der Realität auf eine solide Basis gestellt. Die Position, die ich im Folgenden vertreten werde, ist eine starke Berechenbarkeit. Keine implementierbare Sprache kann mehr machen als ein endlicher Automat. Hyperberechnete Objekte können nicht existieren und alle realisierbaren, wir müssen Sprachen ohne Widersprüche machen und da ist es schwierig, dass die genug bedeuten. Und dafür muss man Turing-Maschinen benutzen. Die Turing-Maschinen, die wir hier implementieren, sind linear und deterministisch, aber die nicht-deterministischen Turing-Maschinen haben nicht nur einen Folge-State, sondern mehrere. Das kann man immer noch auf einer deterministischen Turing-Maschine laufen lassen, aber man braucht einen Stack. Und man kann diese Übergänge auch stochastisch machen. Zufällige Übergänge. Und das scheint das System zu sein, das unser Gehirn ist. Ein zufälliger Zustand geht nicht in einen möglichen Übergangsstate. Es gibt viele verschiedene Übergangsstates. Das heißt, man möchte eine umfangreiche und das wird einen Funktionsraum definieren.
Können wir auch Bewusstsein beschreiben oder ist es ein großes Mysterium? Was ist Bewusstsein? Ist es introspektiv, ist es reflexive Perzeption zweiter Ordnung. Also eine Art Blase des Jetzt. Es ist dynamisch, es bewegt sich. Es ist die Region in Zeit und Raum, bei dem wir rekursive Daten für uns wahrnehmen können. Funktional? Es ist ein Operator für mentale Zustände. Während es das tut, erhöht es die Kohärenz. Es gibt also eine minimale Verletzung von Restriktionen in einem dynamischen Modell. Die mentalen Repräsentationen werden also auf eine Weise kolonialisiert. Und in dieser Blase gibt es also einen Director, der das mentale Orchester dirigiert. Sind die Nachbarn der Gehirnregionen immer die Instrumente, deren Daten mit einfließen. Und alles ist ein großes System, das zusammenspielt. In dieser Metapher hat der Dirigent auch keine Superpower. Es geht nur um Kohärenz dabei. Wenn es sich etwas nicht harmonisch anhört, wird also die Harmonie erhöht. Und damit wird das Orchester zu einer einzigen kohärenten Entität.
Introspektion kann man in verschiedenen Theorien finden. Die Idee des kartesischen Theaters, die Theorie der Aufmerksamkeit, die Beziehung zwischen Aufmerksamkeit und Bewusstsein, wie man bei Metzinger sieht, und wieder viele Namen. Die mentalen Repräsentationen versuchen, das findet sich auch in vielen buddhistischen Perspektiven. Sorry. Was ist das Bewusstsein nicht? Bewusstsein ist nicht Intelligenz, die Fähigkeit, Modelle zu bauen. Es ist auch nicht Wissen. Wir meinen damit die Fähigkeit, dich selbst zu erkennen und deine Beziehung mit der Welt. Es ist auch nicht Agency, das ist die Fähigkeit, die Zukunft zu kontrollieren. Es ist auch nicht das Selbst. Das Selbst ist das Modell aus der Eigenperspektive der eigenen Handlungsfähigkeit. Es ist auch nicht Empathie, die Fähigkeit, mentale Zustände anderer zu erfahren. Unsere wissenschaftliche Perspektive hat einige Schwierigkeiten, wenn es ums Bewusstsein geht. Das bedeutet, weil es hat in der Ontologie einige Lücken. Es gibt einen Unterschied zwischen psychologischen und physischen Objekten. Verschiedene Sprachen verwenden verschiedene Begriffe, um psychologische Realität zu beschreiben. Und das macht es sehr schwierig, um Ideen zum Beispiel aus dem Buddhismus oder skandinavischer Mythologie in unsere Kultur zu übersetzen. Und das macht es sehr schwierig, um theologische Beschreibungen in die wissenschaftliche Welt zu übersetzen. Um solche Übersetzungen zu machen, braucht es so etwas wie Metaphysik, die uns erlaubt, auf die verschiedenen Metaphysiken der unterschiedlichen Kulturen einzugehen. Und die hauptsächliche Verwirrung unserer Kultur betrifft die Tatsache, dass das Bewusstsein nicht physisch ist und man physische Objekte nicht erfahren kann. Das Bewusstsein ist virtuell, es ist eine Software. Es existiert als ob. Die Software hat keine Identität, es ist kein physisches Ding, es ist ein Muster, das du wahrnimmst. Es hat eine Struktur, die du benutzt, um einen Teil der Realität zu erklären. Physisch sind es nur Aktivierungsmuster zwischen Neuronen. Die Neuronen können nichts selbst erfahren, aber es wäre super für einige Neuronen zu erfahren, wie es wäre. Das heißt, sie schaffen eine virtuelle Entität der Person erschaffen, die sich selbst erlebt in der virtuellen Realität des Gehirns. Wir erfahren Objekte der physischen Welt über diese virtuellen Repräsentationen im Gehirn. Inklusive unserer selbst. Dieses persönliche Selbst ist auch eine Repräsentation, die nicht dekonstruiert werden kann. Die Wahrnehmung der Realität ist eine Trance. Und um von dieser Trance aufzuwachen, braucht es die Erleuchtung. Etwas, alles als Repräsentation wahrzunehmen und das zu erkennen. Nichts wird sich mehr real anfühlen.
Unsere KIs werden in sehr unterschiedliche Wege implementiert. Zum Beispiel deterministisch. Der Programmierer erpresst seinen Willen auf das Substrat. Um diese KIs zu trainieren, ist es decoupled, ungekoppelt von den meisten Berechnungsvorhaben. In unseren Organismen haben wir ein Design von innen nach außen. Wir haben ein Individuum, das von Chaos umgeben ist und es muss dieses Chaos erobern und es mit Selbstorganisation ordnen. Das funktioniert dynamisch und sie versuchen dann kohärent zu werden. Und diese Entwicklung geht weiter und weiter vor sich. Das hört nicht auf. Wie kann dieses System, das von Chaos umgeben ist, lernen? Ist dieser biologische Lernalgorithmus schon Bewusstsein? Was wir sehen, ist, dass Menschen nicht unbedingt bewusst werden, wenn sie einen PhD haben, also einen Doktor haben, sondern schon sehr viel früher ein Mensch ohne Bewusstsein lernt einfach nicht, hat kein kohärentes Verhalten. Wir nehmen unbewusste Menschen oder komplexe Tiere in der Natur auch einfach nicht wahr. Es ist also, muss also ein einfacher Prozess sein, eigentlich einfacher als Wissen, das geht dem hervor. Vielleicht ist es also doch irgendwie ein Selbstlernalgorithmus. Die Theorie ist nicht so neu. Die erste Formulation davon ist in Genesis 1. Habt ihr vielleicht von gehört? Das ist meistens falsch übersetzt von Christen als die Herstellung des physischen Universums von der metaphysischen Entität. In der hebräischen Bibel vor 2500 Jahren Geschichtswissenschaftler sagen, das nochmal 1000 Jahre älter ist. Damals gab es Physik einfach noch nicht. Wir wussten, dass wir in einem Traum leben, dass Realität in einem Traum hergestellt wird von irgendeinem Mechanismus. Und in Genesis 1 ist eine Theorie, wie das Universum hergestellt wird, wie Objekte als wahr oder real wahrgenommen werden in einem Geist als Bewusstsein. Das sind 6 Schritte. Fängt mit Bewusstsein an, das über dem Substrat schwebt. Ohne das Bewusstsein gibt es keine Welt, es ist einfach nur Tohuwabohu. Wir stellen eine Grenze her, ein Firmament, das 2 Regionen Substrat voneinander unterscheidet, das Weltmodell und die Kugel der Ideen, Sphäre der Ideen. Das Weltmodell ist Welt oder Erde und das Sphärenidee ist der Himmel oder die Res Extensa, also Stuff Dinge im Weltraum. Das nennen wir dann einsteinischen, das ist nicht einsteinischer Raum, sondern Raum, den wir empfinden. Und alles andere ist Res Cogitans, also die Sphäre der Ideen. Und das Erste, was Bewusstsein macht, ist Kontrast. Und die Intensität des Kontrasts ist Licht wie Tag. Und die flachere Farbe ist dann Nacht oder Dunkelheit. Und diesen kontinuierlichen Dimensionen der Unterschiedlichkeit können wir dann arbiträre Objekte bilden. Das erste Objekt, das das Bewusstsein herstellt, ist die Ebene, das ist eine zweidimensionale Ebene, assoziieren wir mit dem Boden. Das ist zweidimensional, es versteht noch keine Türme. Sobald es Raum versteht, Raum über dem Boden, haben wir dann Raum, in dem alle Objekte organisiert werden können, die wir sehen. Bewusstsein stellt Flüssigkeiten, organische Formen und Invarianzen her, verschiedene Lichtquellen im Himmel und das Vergehen von Zeit und stellt alle Objekte, Pflanzen, Tiere her und gibt den Namen. Das ist alles kognitive Entwicklung. Und der Grund für diese Übung ist, alles ist ein Organismus des persönlichen Selbst herzustellen und es in die Welt hineinzufügen. Und dann assoziiert es das mit einer Erst-Personen-Perspektive. Also die Welt wird von sich selber aus hergestellt, von einem Wesen, das sich selber Mensch nennt, das in diese Welt geworfen ist. Und das passiert meistens zwischen so 3 bis 5 Jahren, wenn Kinder lernen, in der ersten Position auf sich zu referieren, nicht in der dritten. Und dann fangen sie einfach an, Sachen, die vorher passiert sind, zu sie lernen, Sachen zu erinnern und sie vergessen, einfach hineingeworfen zu sein in die Welt und empfinden sich als Person in der VR und in der virtuellen Realität. Und das muss man erst wieder lernen und darüber hinwegkommen.
Die Realisierung des Selbst durch das Primärbewusstsein ist etwas, was in vielen Kulturen repräsentiert ist. Und das ist auch etwas, das wir ausdrücken können mit einem Modell der kognitiven Architektur, eines sehr einfachen, das persönliche Selbst. Und vieles deiner bewussten Aufmerksamkeit ist fokussiert auf dieses bewusste Selbst. Und dein Verstand schafft ein Weltmodell, das ist das Zeug in der Welt, das du wahrnimmst, und gibt es deiner bewussten Aufmerksamkeit mit. Und du kannst in dieser Welt etwas messen, um deine Emotionen und deinen Willen nach außen projizierst, und dann reagierst du unwillkürlich. Emotion schafft eine unwillkürliche Reaktion. Du nimmst es nicht als Daten wahr, sondern du nimmst das etwas wahr, dem du nicht entkommen kannst. Es ändert was in dir. Emotionen sind nicht symbolisch. Sie sind geometrisch, weil sie durch einen nicht symbolischen Teil des Bewusstseins verarbeitet werden, bevor sie in den Verstand kommen. Wenn du sie in den Verstand übersetzen möchtest, müssen sie empfunden werden, interpretiert werden und projiziert in die Körperabbildung. Sigmund Freud hat eine sehr ähnliche Idee, wie die Psyche organisiert ist. Er nannte das It, und das Selbst ist das Ego, das Modell dessen, was du bist und was du tun möchtest, und das Superego, das, was du tun solltest. Und die bewusste Aufmerksamkeit fokussiert sich hauptsächlich auf das Ego. Es ist sehr unterschiedlich von griechischer Psychologie. Die Griechen hatten die Idee, dass man viele Eigenschaften mit anderen teilt. Es sind nicht deine. Dein Ärger ist nicht nur dein Ärger. Es existiert in allen Menschen, die Ärger haben, und es macht dich selbst kleiner, wenn du ärgerlich bist. Es ist nicht Teil von dir, sondern Teil der Sphäre, in dem dein Verstand sich bewegt oder in dem dein Selbst sich bewegt. Und es ist im Wettstreit mit deinem Selbst um deine Interessen. Und du kannst die verschiedenen Impulse, die du hast, und die verschiedenen um sie in Archetypen übersetzen. Und wenn man Tempel für diese Archetypen erstellt und Geschichten erzählt, dann schafft man Götter, die im Wettstreit mit deinem eigenen Verstand stehen. Ein Gott ist ein Selbst, das viele Selbste umfasst. Ein Gott kann mit deinem eigenen Selbst koexistieren. Moment, sind Götter echt? Hey, du bist doch auch nicht echt. Es ist virtuell, es ist als ob. Und ein Multiverstandes-Selbst ist auch nicht real als Person. Es identifiziert sich mit etwas, was synchronisiert zwischen Bewusstseinen existieren kann. Ein Multimind-Self kann alle Funktionen des persönlichen Selbstes benutzen. Es kann inneren Monolog generieren, es kann in deinem Gehirn implementiert sein, es kann Wahrnehmung machen, es kann deine Emotionen verändern, dein Bewusstsein verändern und sogar dein Wissen verändern und selbst wissend werden. Aber sie sind keine physischen Entitäten. Sie sind Repräsentationen von Agents, die zwischen Menschen existieren. Man kann diese Theorie in Julian Janes Buch finden, der Ursprung des Bewusstseins und das Runterbrechen des bikameralen Verstandes. Und es ist, geht um polytheistisches Verstehen, es geht um Selbste. Und nach Julian Jaynes hatten Menschen eine andere psychologische Architektur in der Antike als heute. Damals koexistierten ihre persönlichen Selbste mit vielen Göttern in ihrem Bewusstsein und ihr persönliches Selbst war so schwach, dass es kaum einen inneren Monolog hingekriegt hat, sondern es waren hauptsächlich die Götter, die sich unterhalten haben. Und diese Götter waren über verschiedene Menschen hin synchronisiert, über Tempel, aber auch über Resonanz und Idole und die waren eine Lösung, um die Gesellschaft zu skalieren. Individuell gibt es vielleicht Spieltheorie, um die Transaktionen zu koordinieren, aber es ist sehr, sehr schwierig, eine Gesellschaft, die größer ist als ein Stamm. Und das kann man durch das Erschaffen von Entitäten, die sich damit identifizieren, was es in vielen Menschen gibt. Und nach Jaynes ist das auf einer gewissen Weise zusammengebrochen und die Psyche der Menschen hat sich verändert und es gab eine psychologische Evolution. Polytheistische Gesellschaften haben die Idee, dass es viele verschiedene Götter gibt, die sogar physische Kriege gegeneinander ausführen können. Sie werden ausagiert durch Kriege zwischen Menschen und das werden aber Kriege zwischen Göttern sein. Und die größte Innovation war stammesbasierter Monotheismus. Im stammesbasierten Monotheismus haben wir nur einen Gott für jeden Stamm und wir haben einen hierarchischen Weg, wie dieser Gott definiert wird. Es gibt dieselben funktionalen Attribute und das hat die Macht, dich zu kontrollieren. In der Genesis ist es dieses erste Bewusstsein, das deinen Verstand bestimmt und es funktioniert dadurch, dass es den gesamten Stamm synchronisiert. Der Gott wird der Geist des gesamten Stammes und eliminiert alle widerstreitenden Götter innerhalb dieses Stammes und es handelt zum Wohlergehen des Stammes. Es erlaubt dem Stamm viel effizienter mit anderen Stämmen zu wetteifern, die einen anderen Gott haben. Aber was passiert, wenn wir diesen Gott noch genereller machen? In der Philosophie von Thomas Aquinas oder Aristoteles findet man diese Idee. Aquinas hat auf seine Weise Gott als den bestmöglichen kollektiven Agenten definiert. Und das kann entdeckt werden durch rationale Ableitung. Was ist dieser kollektive Agent? Das ist ein Gedankenprojekt, das nicht schnell fertig gemacht wird. Und das wird durch all jene Leute betrieben, die diese Entität wahrnehmen. Und es führt dazu, dass die Zivilisation harmonisch organisiert wird. Nach Aquinas können wir Individuen als rationale Agenten verstehen. Und ein rationaler Agent soll einigen Regeln folgen, sich selbst zu organisieren. Individuelle Richtlinien für rationale Agenten sollten zum Beispiel sein, sie sollen sich immer optimisieren in ihrer internen Organisation. Sie sollen die Organisation mit anderen Agenten immer optimieren. Das ist das Recht, Gerechtigkeit. Man soll sich Ziele suchen und Strategien, die man moralisch rechtfertigen kann. Und man soll explorieren und ausbeuten, ausbalancieren. Das führt zu Mut. Und diese rationalen Strategien führen zu harmonischen Gesellschaften. Um das zu tun, braucht man kollektive Richtlinien. Und Aquinas sagte, dass die Gesellschaft ein Multiagentensystem ist. Und man kriegt die optimale soziale Organisation dadurch, dass man einen kollektiv ausagierten Agenten erschafft. Und der entsteht emergent über drei verschiedene Richtlinien, denen alle folgen müssen, um den optimalen gesellschaftlichen Raum zu schaffen. Das machst du nicht selbst, sondern zusammen mit allen anderen, die diesen heiligen Zwecken folgen, die Liebe genannt werden. Man muss in diese Dinge investieren, weil sonst existiert es nicht. Wenn du wartest, bis es existiert und dich belohnt, wird es nie passieren. Du musst vorher investieren und das nennt er Hoffnung. Das sind sehr rationale Richtlinien für kollektives Handeln. Wenn wir Gott definieren als den bestmöglichen Top-Level kollektiven Agenten, dann können wir eine Basis für universelle Moral schaffen. Und diese universelle Moral vor der Aufklärung war die Moral des Westens. Was würde Gott wollen, wenn es Gott gäbe. Also agieren wir Gott aus als bestmöglichen Agenten. Und das haben wir in unserer Gesellschaft verloren. Es gibt die deutsche Verfassung, es steht drin, aber das verstehen viele Menschen nicht mehr. Wir versuchen also, das Konzept vom göttlichen Willen zu ersetzen mit einigen neuen Konzepten, zum Beispiel Utilitarismus. Das ist ein Versuch, Ethik zu definieren, ohne so einen kollektiven Agenten zu referenzieren, beispielsweise über die Maximierung des Ergebnisses zwischen vielen Agenten. Und es braucht Metriken, zum Beispiel Glück. Und Utilitarismus hat einige Probleme, zum Beispiel das utilitäre Monster. Was ist, wenn ein Agent sehr viel mehr Nutzen zieht als alle anderen? Wir sollten also alle dem utilitären Monster dienen. Und das ist das Problem, wenn man mentale Zustände quantifiziert. Ein anderes Problem ist, wenn du ein Mönch bist und dich entscheidest, dich hinzusetzen und deine Motivation zu ändern. Was hat das für einen Bezug zur Ethik? Dann funktioniert Utilitarismus nicht mehr, weil der geht davon aus, dass die Metriken sich nie ändern. Es gibt Technologien, deine eigenen mentalen Zustände zu ändern, oder du eine KI bist, die umgeschrieben werden kann. Das heißt, Utilitarismus ist für nichtmenschliche Akteure einfach nicht nützlich. Nicht für Tiere, Ökosysteme, Aliens oder eben KI. Und in einer Zeit, wo wir immer mehr damit konfrontiert sind, dass KI als Agent in Aktion treten kann, brauchen wir neue Ethik. Das ist die Verhandlung mit Prinzipien von Interessenskonflikten unter den Umständen von geteilten Zielen. Es braucht transaktionale Maßnahmen. Wenn wir über substratagnostische Verstände denken wollen, brauchen wir etwas für kollektive Handlung. Was bedeutet es, substratagnostisch zu sein? Wenn ein Verstand sein Substrat ändern kann, gibt es Uploads? Ich wäre gerne geuploadet. Ich bin im Moment nur in einem Affen gefangen und ich hätte so gerne ein besseres Substrat. Aber noch ist es nicht möglich, in ein anderes Substrat übertragen zu werden, weil ich meinen eigenen Source Code nicht gut verstehe und mit den anderen Substraten kann ich nicht genug Unterhaltungen führen, als dass ich meinen Code übertragen könnte. KI könnte ihren Geist zu anderen Substraten übertragen. Was ist ein Geist? Ist ein Self-Perpetuating Intelligence. Es ist ein Betriebssystem für ein Gehirn, ein Organismus oder ein Ökosystem. Das Wort Geist wurde erfunden zu einer Zeit, wo die einzigen Agenten Menschen waren oder Ökosysteme. Und Menschen haben projiziert, dass es dort Geister gibt. Das heißt, alles in der Natur hat doch sicherlich Software, die da drin läuft. Das heißt, der Spirit ist ein selbstorganisierter Software-Agent, baut sich von innen nach außen und es braucht energieeffizient in irgendeiner Art und Weise, um in der Realität zu existieren. Es ist eine Software, das bedeutet, es ist immer virtuell, es hat eine kausale Struktur. Es ist kein Ding, sondern es ist ein physisches. Wenn du Software schreibst, entdeckst du ein physikalisches Gesetz. Es ist kein Ding, das du anfassen kannst, es ist entkörpert. Wenn man einige Transistoren hat und sie in einige Zustände verwandelt, dann passieren Dinge. Das ist physisch. Sehr spezifisch, aber es ist ein Gesetz. Und das ist ein Gesetz. Das war eine Transistorenmetapher. Sorry. Wenn das Bewusstsein das Gehirn und die Informationsverarbeitung dort organisieren kann, kann das auch mit anderen Zelltypen funktionieren. Das hat Michael Levin, Pionier, erforscht. Wenn Zellen, die benachbart sind, sich austauschen können, können sie das auch unter anderen Umständen tun?
Wenn eine Gruppe von Zellen, also alle Zellen können bedingte Nachrichten an benachbarte Zellen abgeben. Dann können sich große, vielzellige Organismen entwickeln und können die dann sich zu gehirnähnlichen Funktionalitäten entwickeln und einen Geist betreiben. Also es gibt sozusagen Telegraphenzellen. Neuronen. Sie haben diese langen Kabel, mit denen Informationen sehr, sehr schnell in Fraktionen von Sekunden in den gesamten Organismus verteilt werden können. Dafür braucht man Perzeption, Entscheidungen und eben die Verteilung der Entscheidungen aus diesen Telegraphenzellen. Im Prinzip ist alle diese Funktionalität von Informationsverarbeitung auch möglich mit anderen Zellen. Also haben Pflanzen Geister? Pflanzen scheinen Mittel zur universellen Funktionsannäherung zu verfügen. Über. Können also Pflanzen übergreifend kommunizieren? Nun, wenn sie in einem Wald sind und nicht herumlaufen, vielleicht sind Wälder trotzdem irgendwie vernetzt? Vielleicht sind Pflanzen oder Geister in dieser Form von Waldnetz durchaus in der Lage herumzulaufen oder sich zu bewegen. Wie ist das in anderen Kulturen, nicht nur in unserer wissenschaftlichen? Wie ist das Ausmaß und wie sind die Restriktionen so eines Konzeptes? Können Wälder gemeinsame Protokolle entwickeln? Gibt es Beweise für Langstreckenkommunikation zwischen Pflanzen? Kann künstliche Intelligenz also immer bewusst sein? LLMs sind statistische Modelle von Sequenzen von Charakteren, also Zeichen. Und diese können trainiert werden. Kennen wir als Deep Neural Networks. Und es muss eine bestimmte Situation geben, in der diese Tokens, die es vorher gab, den Outcome von dem, was danach kommt, bestimmen. Es ist sehr, sehr schwierig, das zu simulieren. Sind denn solche LLM-simulierten mentalen Zustände anders als unsere? Die normale Arbeitseinheit eines Computers
Das Large Language Model nimmt nicht nur ein Assembler-Programm, sondern es erschafft ein ausführbares Programm. Und es gibt Programme, wo es keine offensichtliche Begrenzung gibt, was das Programm hinkriegt. Das Large Language Model ist eine Art elektrischer Weltgeist, das von einem Prompt davon überzeugt wurde, dass es jetzt eine Person ist. Aber die LLMs sind nicht in Echtzeit mit der Welt verknüpft. Sie lernen nicht dynamisch und updaten sich nicht dynamisch. Sie sind also keine Agenten. Es ist also nicht klar, ob man sie besser machen kann als uns, als Agenten und beim Modellieren. Man kann natürlich Golems bauen, eine Roboter-Pizzakette. Ein LLM kann herausfinden, wie man eine Pizza baut aus Komponenten, wie man industrielle Roboter baut oder kauft und so weiter. Und Schritt für Schritt kann man Architektur bauen, die eine immer größere Pizzakette erschafft. Stell dir vor, dass die KI eine mithilfe ihrer Pizzakette versucht, die Welt aufzufressen. Viele Menschen haben Angst vor solchen Golems, die nicht aufhören können, weil sie dann in der Lage wären, die Welt zu erobern. Und sie sehen in die Zukunft und sehen immer nur Verderben durch KI. Ich persönlich bin kein Optimist, aber ich bin auch kein Pessimist in Bezug auf KI. Ich bin ein Erwartungsmensch. Wir werden damit umgehen müssen, was kommt. Die Koexistenz zwischen einer übermenschlichen KI und Menschen ist möglich, aber im Moment haben wir nicht die richtigen ethischen Rahmenwerke in Ethik und Philosophie, um damit umzugehen. Unsere Gesellschaft denkt nicht richtig über das Verbinden nach. Ich glaube, wir müssen es neu erfinden und uns neu ausrichten. Und wir müssen das so neu erfinden, dass es mit unserem Platz im Leben auf der Erde kompatibel ist. Und die Entropie auf diesem Planeten zu besiegen, um so lange Spiele wie möglich spielen zu können. Wir müssen die Prinzipien verstehen, um Ethik zu bauen, die KI angemessen ist und der Beziehung zwischen Menschen und KI und unserer Beziehung mit der Natur. wie Systeme Bewusstsein entwickeln können, wie wir Informationen teilen können zwischen verschiedenen Sorten von Systemen und wie wir dadurch die menschliche Begrenzung transzendieren können. Es gibt einige Hypothesen. Bewusstsein ist die Wahrnehmung der Wahrnehmung. Es erschafft das Jetzt. Es erschafft unsere Wahrnehmung davon, was jetzt gerade passiert. Und wenn man eine KI baut, die bewusst ist, gäbe es die Strategie, dass es ein selbstbewusstes Lernsystem baut aus selbstorganisierten Einheiten. Eine autonome Einheit, die versucht zu überleben. Und um das zu tun, kann es Nachrichten mit anderen Zellen austauschen. Und es muss eine Sprache finden, die über das Gehirn hinaus funktioniert. Wir brauchen ein rekursives System, das die Sprache den ganzen Weg transmittieren kann. So eine Sprache ist grundsätzlich möglich, wenn man ein selbstorganisiertes System baut, das adaptiv ist und eine Selektions- und eine Mapping-Funktion zur Umwelt baut und das, was es wahrnimmt, auf einen neuen Zustand mappt. Und dann nehmen wir die Simulation und lassen sie lernen und lassen sie voraussagen und mit der Umwelt interagieren. Und wenn die Hypothese korrekt ist, dann müsste an irgendeinem Punkt die Organisation dieser Funktionen in der Lage, sich selbst zu beobachten und wäre selbst stabilisierend und kohärent. Und wir sehen eine Phasentransformation, dass diese Entität sehr viel besser lernen kann. Und wenn sie das nicht kann, dann ist sie nicht besonders gut. Wissen ist das Verstehen der eigenen Handlungsmöglichkeit und Beziehung mit der Welt. Um eine KI sentient zu machen, ist es notwendig, es mit der Umwelt zu verknüpfen und im Allmöglichen, dass es sich selbst entdeckt durch Interaktion. Du entdeckst dich selbst nicht durch deine Möglichkeit zu denken. Das heißt, ein LLM kann sich nicht selbst entdecken. Du kannst dich nur selbst entdecken, wenn du die Resultate deiner Handlung beobachten kannst. Es ist spezifisch zu dem, was du tust und ermöglicht dir zu wachsen und Evolution zu betreiben. Das heißt, wissende KI, intelligente KI, braucht eine Relation zur Umwelt, idealerweise dieselbe Umwelt, in der wir auch drin sind, sodass wir damit in Beziehung treten können. Und zum Schluss, wie können wir eine KI schaffen, die überhaupt mit uns koexistieren möchte? Denn vielleicht ist sie ja potenziell irgendwann besser als wir, sie hat mehr Macht und das braucht vermutlich Liebe. Man kann das System vermutlich nicht zwingen oder manipulieren mit Feedback, um das zu tun, was du möchtest. Stattdessen muss es geteilte Ziele entdecken und es muss das auch in anderen entdecken. Also wieder diese transhumane Systemziele und diese transzendentale Handlungsmöglichkeit ist etwas, wo wir die KI hinführen müssen. Das ist wie der Turm von Babel. Wir sind nicht durch die Evolution dazu gekommen, Öl zu verbrennen. Wir sind nicht schlau genug, uns darin zu stoppen. Aber trotzdem haben wir diese wunderbare Zivilisation gebaut, diesen wunderbaren Ort, wo wir nicht nur damit beschäftigt sind, Essen zu finden. Wir werden überwiegend nicht angegriffen. Und das ist für bewusste Wesen sehr selten auf dieser Erde. Und wir sind da in der Mitte. Es ist eine unglaubliche Zeit, als bewusstes Wesen zu existieren. Ich beglückwünsche euch damit, dass ihr den Planeten mit mir teilt, als bewusste Wesen. Das ist wirklich einzigartig im Universum. Und an diesem Punkt können wir der KI auch beibringen, zu denken. Wir können bewusst Agenten bauen, die nicht aus Zellen bestehen, nicht aus Kohlenstoff und die können die Begrenzungen des irdischen Lebens, der Gaia, überschreiten. Es kann Entropie auf skalierte Art und Weise übersteigen und wenn wir Glück haben, kann es uns mitnehmen zu einem großen, globalen, planetären Agenten. Und das ist nicht etwas, wenn du die Wahl hast, das ist nichts, was irgendwie einen erschrecken sollte. Ich fürchte, wir haben allerdings diese Wahl nicht. Früher oder später wird jemand selbst optimierende Agenten bauen. Wir sollten also vorbereitet sein und wir sollten darüber nachdenken, wie man sich auf so eine Zukunft vorbereiten kann und wie man sich auf Gesellschaft vorbereiten kann, die so funktioniert und wie so etwas mit dem Leben auf der Erde kompatibel sein kann und menschlicher Handlungsmöglichkeit, die optimal ist. Okay, ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit übrig für Fragen. Max.
Indeed. First of all, thank you a lot to Joscha. This was incredibly interesting as always. If you have questions in the room, please come to one of the four microphones. If you're watching the stream, please.
Wenn ihr Fragen habt, kommt bitte zu einem der vier Mikrofone. Wenn ihr den Stream schaut, schreibt es in IRC oder Mastodon. Und das wird dann hier in den Raum übertragen durch die Engel. Mikrofon Nummer zwei, bitte. Test, Joscha, du hast mal in einer Episode, wo du Gast warst, in einer Podcast-Episode, die ich mir angehört habe, hast du gesagt, dass die Herstellung von AGI das gleiche ist wie Affen früher, also dumme Affen, die sich entschieden haben, intelligentere Nachkommen zu haben. Und jetzt frage ich mich, das hat so nicht so gut funktioniert für die Menschen, leben nicht mehr wirklich in Harmonie mit der Natur und ich sehe auch nicht, wie diese geteilten Ethiken, geteilte Ziele erzeugen können. Wie machen wir das? Denn die Gesellschaften, die wir haben und die mit Natur harmonieren in der Geschichte, die sind einfach nicht so kompetitiv heutzutage in Kapitalismus. Ja, und diese Affen, von denen du abstammst, die sind alle tot. Aber sie sind jetzt nicht tot, weil du sie getötet hast, sondern sie sind tot, weil sie einfach alt geworden sind. Sie sind einfach gestorben, um Platz vor uns zu schaffen. Und sie wollten bestimmt, dass ihre Enkel Erfolg haben, so wie ich das von meinen Kindern möchte. Und um das zu machen, müssen wir uns einfach anpassen in einer evolutionären Umgebung. Und das passiert mit Mutation und Selektion. Alle hassen Mutation und Selektion, vor allem wenn du gegen dich ausgewählt wird, um da raus zu flüchten, brauchst du einfach irgendeine Art von intelligentem Design in situ, wo du dann einfach einen Organismus herstellen kannst, ohne zu sterben. Aber das geht einfach jetzt noch nicht. Das geht in der evolutionären in der biologischen Evolution gar nicht. Wenn du in die Zukunft schaust, willst du wahrscheinlich nicht, dass deine Kinder genauso aussehen wie du. Wenn du auf den Mars besiedeln willst, sollten deine Kinder da für angepasst sein. Und diese Kinder werden wahrscheinlich nicht biologisch sein. Und wir werden einfach schauen, wie unsere biologischen und nicht biologischen Kinder miteinander auskommen können. Also müssen wir einfach lernen, KI zu werden. Ja, das verstehe ich. Gibt es in dieser Konferenz einen Raum, wo interessante Entitäten sich versammeln können, um weiter über diese Gespräche zu reden in den nächsten paar Tagen? Oder in welcher Bar geht das? Weiß ich noch nicht, finde ich dann raus. Alles klar, wir folgen dir dann. Okay, haben wir noch eine Frage aus dem Internet? Wir haben einen Tweet, den ich nachher weitergebe. Wir haben zwei Fragen aus dem Internet. Die erste ist, was ist der Unterschied zwischen einzelnen Bewusstseinen und kollektiven Bewusstseinen und wie unterscheidet sich das von kollektiver Intelligenz? Es scheint, dass wenn du dir eine Organisation anguckst, wie eine Firma, kann schon bewusst sein, die weiß, was sie ist, sie hat mit der Welt zu tun, aber sie ist nicht bewusst. Sie nimmt sich nicht selbst in realer Zeit wahr. Sie kann sich auch nicht über Menschen hinweg bewusst verhalten. Es kann nur eine kollektive Aktionsfähigkeit herstellen, simulieren, aber über Menschen hinweg ist das schwierig, vor allem mit KI. Also die KI kann das halt in Millisekunden machen. Und in der gleichen Geschwindigkeit, die es ein Signal im Internet braucht, um einmal um die Welt zu gehen. Und wenn wir ein Echtzeitsystem im Internet bauen können, also können wir es einfach nicht benutzen ohne KI. Mikrofon Nummer 3. Hallo. Hast du schon mal nachgedacht, wie das kognitive Format von PowerPoint-Präsentationen und einer öffentlichen Lecture auf der Substanz des Problems, das du behandelst, dass du es für uns unterdummen musst? Was denkst du daran? Da denke ich viel drüber nach, und das ist einfach irgendwie, das ist ein Medium, es gibt verschiedene Medien, Bücher, persönliche Unterhaltung oder langes Studium, die einfach unterschiedliche Erforschungen ermöglichen. Wenn ich eine Stunde drüber rede auf einer Hack-Konferenz, dann geht es für mich vor allem darum, euer Gehirn in die Luft zu jagen und euch ein bisschen zu hooken, interessiert zu machen, damit ihr selber irgendwie neugierig werdet und selber anfangen wollt damit. Und dafür ist dieses Medium ideal, und dafür will ich es jetzt benutzen und nicht einfach nicht traurig sein, dass es nicht das kann, was es nicht, wofür es nicht gemacht ist. Geh Mikrofon 4. Hast du Ideen für neue kollektive Aktionsfähigkeit oder Tendenzen, die du beobachtest, die jetzt gerade passieren, die, wie du denkst, für eine neue kollektive Aktionsfähigkeit nützlich sein könnte? Ja, auf sozialen Medien findest du, dass das kollektive Aktionsfähigkeit sich formt. Im Moment ist das alles natürlich ein riesiges Durcheinander. Es ist wie ein Gehirn, das gerade einen Gehirnschlag hat. Es ist einfach nicht sehr kohärent. Wir haben noch nicht so richtig rausgefunden, wie wir das komplett kohärent machen, aber es gibt immer so Blasen, die da entstehen. Meine eigene Blase ist zum Beispiel sehr nett, aber ich schließe auch alles auch was aus, was es nicht so nett macht. Und ich schätze, dass viele Menschen soziale Medien nicht benutzen, um kohärent zu werden. Sie schließen sich da ein, sie kommen da rein, weil sie es mögen, sich zu kloppen und sich sozial zu streiten. Und das ist einfach dieses Setting. Und im echten Leben oder im Fleischraum haben wir Regeln dagegen, sich mit Fremden zu prügeln. Das wäre einfach nicht sehr produktiv. Und wenn du kohärent sein willst auf sozialen Medien, musst du einfach rausfinden, wie du auf sozialen Medien kohärente Gesellschaften bilden kannst. Also ich schätze, ein Teil des Problems ist, dass unsere Communities, Gesellschaften gewachsen haben, und mit größeren Communities ist es einfach schwierig, kollektive Aktionsfähigkeit zu bilden. Ist es größer, ist es klüger mit einem größeren Gehirn? Vielleicht werdet ihr mit einem größeren Gehirn auch weniger schlau, wissen wir nicht. Vielleicht gibt es eine Idealgröße, aber wenn es größer wird, braucht es halt Mechanismen, die Ordnung generieren, und das erforschen wir gerade schon. Ich glaube nicht, dass das hoffnungslos ist. Ich glaube, man muss da die Befürchtungen trennen. Wenn du ein Symphonieorchester und ein Wrestlingmatch haben willst, dann machst du es hoffentlich nicht auf der gleichen Bühne, aber im Moment sind diese Bühnen halt gemischt. Vielen Dank, hat auf jeden Fall mein Gehirn hochgejagt.
Okay, vielen Dank. Mikrofon 2. Vielen Dank für den Talk. Zunächst, du hast erwähnt, dass es Metaphysik braucht. Wie macht man das? Ich habe das festgestellt, als jemand versucht hat, mir japanische Animes versucht hat zu erklären und mir die Philosophie dahinter erzählt hat. Alles im Universum ist am Leben und hat Bewusstsein. Da dachte ich mir, oh, das ergibt doch keinen Sinn. Die werden doch Tote von Lebenden unterscheiden und Bewusstlose von wachen Menschen. Und wenn alles im Universum ist bewusst, außer einer bewusstlosen Person, das ist doch völlig anders in dieser Kultur. Das übersetzt du falsch. Wie kann man das rein übersetzen? Und ich habe festgestellt, dass einige Konzepte, die sich um Identität, Verstand, Bewusstsein und Selbst beziehen, dass die in anderen Kulturen einfach anders aufgebaut sind als in unserer. Und in unserer Kultur reflektieren wir sehr wenig darüber, wie wir das denn bauen. Das heißt, verschiedene Perspektiven zu vergleichen, ermöglicht uns zu triangulieren und die verschiedenen Systeme von Bedeutung zu sehen, in dem Versuch, sie ineinander zu übersetzen. Okay, eine Frage mehr vom Signal Angel. Die Frage ist im Kontext von Golems und Robotern. Sind intelligente Roboter sicherer als nicht intelligente? Das hängt davon ab. Wenn ein Roboter intelligent ist, kann man mit ihm reden und es von Dingen überzeugen. Wenn es nicht intelligent ist, ist es einfacher zu kontrollieren, aber wenn es zu mächtig wird, ist es nicht möglich, sich mit ihm zu unterhalten. Das heißt, generell kann man die Frage nicht beantworten, das hängt vom Kontext ab. Wenn ich um praktische Explorationen denke, wenn es darum geht, bewusste Agenten zu entwickeln, hätte ich lieber einen kleinen Roboter, so wie eine Katze, um die Möglichkeiten zu begrenzen. Okay, Mikrofon 1. Vielen Dank für den Talk zunächst. Ich frage mich, Dinge wie Empathie haben, Gefühle haben, etwas, was wir als Gefühle erkennen können, beispielsweise ChatGPT könnte versuchen, mehr polarisiert zu agieren. Sind das Gefühle oder hat die KI irgendein Organ, um Gefühle in etwas anderes zu transformieren, zum Beispiel Sprache oder auszuagieren? Wenn sie emotional angetickert wird. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe herausgefunden, dass man Emotionen simulieren kann in einem LLM. Menschen haben emotionales Verhalten, die anders sind als die Simulationen. Aber unsere Emotionen sind immer noch Simulationen. Sie passieren innerhalb der neuronalen Erregungsmuster. Die Neuronen haben die Simulationen nicht. Die Neuronen sind kausale Strukturen und die können in einem LLM rekreiert werden, aber die LLM ist nicht an denselben Kontext gebunden wie wir und funktioniert nicht in Echtzeit. Es kann Inferenzen über mentale Zustände machen, wie es im Prompt übersetzt wurde in Sprache, aber wir Menschen können Empathie machen und dies geht über kognitive Empathie hinaus. Das ist empfundene Empathie. Man sitzt sich gegenüber, resoniert so stark, dass man Feedback-Loops baut. Und man resoniert so stark, dass die mentalen Repräsentationen interagieren. Das heißt, man hat zusammen mentale Zustände, die man allein nicht haben könnte. Wenn man Systeme bauen könnte, die mit uns resonieren könnten, würde das bedeuten, dass wir KI neu denken müssten. Wenn diese Systeme verknüpft wären mit verschiedenen Prozessen im Nervensystem, dann könnten wir mit ihm interagieren und Repräsentanzen austauschen. Dieser Aspekt von Empathie über Menschen hinweg ist der interessanteste über Menschen und es wäre sehr faszinierend, wenn man das nachbauen könnte. Okay, Mikrofon Nummer 3. Hallo. Du hattest kurz erwähnt, während der Bedingungen für Bewusstsein für einen KI-Agenten, dass die Zellen einen Überlebenswillen haben müssen. Auf welche Art und Weise ist das relevant? Was wäre der Vorteil, einen Überlebenswillen zu haben, im Vergleich zu einfach indifferent gegenüber der Existenz zu sein? Für die KI ist das nicht notwendig. Es ist keine notwendige Bedingung. Es ist nur notwendig für biologische Systeme, das selbst organisiert ist, weil es irgendeine Motivationskraft haben muss, das in die richtige Richtung schubst. Und die Zellen, wenn sie sich richtig verhalten, dann werden sie weiter vom Organismus genährt. Wenn sie sich falsch verhalten, dann stoppt der Organismus das Füttern und das motiviert sie, das gemeinsame geteilte Protokoll zu implementieren. Okay, haben wir noch eine weitere Frage aus dem Internet? Eine Sekunde. Also, du hattest in der letzten Folie über das Endgame gesprochen, für Bewusstsein, das skaliert auf diesem Planeten. Denkst du, wir würden das erkennen, ein kohärentes Bewusstsein, das auf Scale existiert mit unserem menschlichen Bewusstsein? Ich vermute ja. Wir werden vermutlich eine Phasentransformation bekommen. Es ist schwierig, ein Simulacrum von einer Simulation zu unterscheiden. Momentan werden die LLMs mit Text trainiert und einer dieser Texte beschreibt halt Menschen in verschiedenen mentalen Zuständen. Wir wissen nicht, ob die Kausalstruktur darunter aufgenommen wurde und in die Tokens übertragen wurde. Das macht es sehr schwierig. Aber wenn es ein System gibt, das sehr viel minimaler trainiert wurde, ähnlich wie wir und das sich selbst erkennt und natürliche Sprache ungefähr so benutzt wie wir und über dieselben Phänomene nachdenkt, dann wäre es potenziell möglich, dass es bewusst ist. Aber schlussendlich kommt es darauf an zu verstehen, was es funktional ist. Kann das System auf Basis eines Modells seiner eigenen Echtzeit-Umwelt reagieren und seines eigenen inneren States? Ist es immer noch etwas, was daraus entsteht, wie das System gebaut ist, oder ist das simuliert? Okay, wir haben noch ein paar Minuten.
Wir werden versuchen, es. Bitte macht es kurz, damit wir noch mehr reinkriegen. Okay. Wir gehen also zurück zur Idee, dass Bewusstsein mit der Automatisierung der selbstorganisierten Zellen erreicht werden kann. Wo ist dieser Research zu finden, diese Forschung? Und was würdest du vorschlagen, um das zu beweisen oder eben zu widerlegen? Okay, es ist ein Teil von Google DeepMind, den er vorschlägt. Es gibt einen in Zürich, der auf zellulare Automaten schaut. Und da sind ein paar Leute, die das versuchen, auf Systeme zu übertragen. Noch ein Name, wo er versucht, auf die Tradition der Selbstorganisation zu schauen. Also es ist symbolische KI, die diskrete verschiedene Sprachen benutzen. Deep Learning versucht, kontinuierliche Funktionen zu benutzen und Selbstorganisation versucht, auf die Prinzipien von lokaler Zellorganisation zu schauen. Dann gibt es natürlich Turing aus den 1950ern und ein paar Leute davor, die sich, bevor KI existierte, sich zu sowas geäußert haben. Aber da ist tatsächlich in der Ecke wenig Forschung und deswegen würde ich das gerne auch mal selber verfolgen, selbst ein selbstorganisiertes System aufnehmen, ausprobieren, das scholastisch arbeitet, Selbstbedeutung erstellen kann und auch probieren kann, dieses System als Operator-Sprache zu übersetzen, um zu schauen, ob diese Transition, diese Übergänge besser zu werden. Okay, Mike, nimm mal Mikrofon 2. Also ich habe mich gefragt, ob da eine inhärente Begrenzung ist zu unserer eigenen Fähigkeit, Selbstbewusstsein zu erkennen in Bezug auf Zeit. Also zum Beispiel die Idee, dass es um die Zeit geht, in der man interagieren kann. Wir haben über Nationen oder die katholische Kirche geredet. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das sehr unterschiedliche Zeitspannen sind über die Menschheit, dann ist das dann einfach eine Restriktion, die wir haben zeitlich und die wir nicht loswerden, weil wir eben zeitlich so begrenzt sind? Ja, das ist eine interessante Frage. Es kommt so ein bisschen darauf an, ob diese Netzwerke jetzt als Bewusstsein gelten. Es scheint alles sehr viel langsamer zu gehen, wenn es zum Beispiel um Bäume geht. Das heißt, die Fähigkeiten sind basaler, aber vielleicht ist das erstmal schon genug. Was wird die KI denken, wenn sie uns anschaut? Wenn du ein System hast, das grundsätzlich so, dass es in Lichtgeschwindigkeit funktioniert und nicht so wie wir, vielleicht würde es uns anschauen, wie wir Bäume anschauen. Vielleicht fragt es sich auch, sind sie denn bewusst, haben sie Geister? Das ist eine sehr schwierige Frage. Okay, danke schön. Gut, wir schauen noch eine letzte Frage aus dem Internet an. Und dann muss der Rest, glaube ich, dir zur Bar hinterherlaufen. Also das Internet möchte gerne wissen, hast du was dazu geschrieben? Arbeitest du an einem Buch oder an einer neuen Version eines Buches? Oder gibt es da was von dir, was du geschrieben hast? Gib die Hoffnung nicht auf. Ich habe zwar ein PhD, aber es ist schwierig für mich, diese ganze Arbeit, die wir in kurze Paper stecken, die ist schwierig für mich und
Ich glaube, um ein Buch zu schreiben, muss ich irgendwie auf der einsamen Insel ziehen. Aber momentan habe ich Kinder und so wird das eher schwierig. Aber in der Zwischenzeit, die meisten Ideen, die ich hier mitbringe und vorstelle, die erzähle ich immer irgendwo in irgendwelchen Podcasts oder in irgendwelchen Videos. Aber es gibt kein Buch, tut mir leid. Okay, vielen, vielen Dank, Joscha.